Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. In diesem Quartal beschäftigen wir uns mit den Briefen an die Philippa und Kolosser und entdecken Christus als den, der Himmel und Erde vereint. Anhand von Paulus' Wirken sehen wir, wie Glaube, Hoffnung und Auftrag die Gemeinde damals wie heute prägen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, es ist schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn wir uns über das Thema Vollkommen in Christus unterhalten wollen. Es geht um Kolosser 2 und ich habe hier einige Gesprächspartner, die mich dabei begleiten. Ich sehe den Helmut und die Carmen zu meiner Linken und den Hannes zu meiner Rechten. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir wollen auch gar keine Zeit verlieren, weil wir eine Menge an Versen heute vor uns haben und viele spannende Themen. Ich werde ein Gebet sprechen zum Beginn und dann steigen wir direkt in Kolosser 2 ein. Unser großer Gott, danke, Herr, dass wir uns heute unterhalten dürfen über dein Wort. Du weißt, dass es um Kolosser 2 geht, dass Paulus hier in der Weisheit, die du ihm geschenkt hast, einiges hineingesteckt hat, was uns vielleicht knifflig wie eine harte Nuss erscheint. Nicht alles ist einfach zu verstehen in seinen Schriften, so auch hier in diesem Kapitel. Und so bitten wir dich ganz besonders um deine Hilfe, um göttliche Weisheit, um rechtes Verständnis, dass wir dem Text das entnehmen, Herr, was du durch deinen Diener hineingelegt hast. Leite du unsere Gedanken und unsere Worte. Ich bitte dich auch, Herr, dass du auch die Herzen bewegst von denen, die uns zuhören und dass wir alle das lernen, was wir von dir mitnehmen sollen. Amen.
Amen. Amen.
Ich lade euch ein, Kolosser Kapitel 2 aufzuschlagen. In der vergangenen Betrachtung ging es um das erste Kapitel. Wir werden im zweiten jetzt am Anfang 3 Verse überspringen. Ich hoffe, das ist kein Problem für euch. Wir werden in Vers 4 einsteigen, damit wir genügend Zeit haben für die, wie ich meine, Kernthemen, die uns hier in diesem Kapitel erwarten. Hannes, dürfte ich dich bitten, die Verse 4 bis 7 zu lesen?
Kann ich gerne machen. Kapitel 2, ab Vers 4. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Denn wenn ich auch den Leib nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch, freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung.
In den vorherigen Versen, die wir übersprungen haben, geht es vor allem um die Geschlossenheit. Sie sollen zusammen sein, einig sein und um das Verständnis, die rechte Erkenntnis. Und das wird fortgeführt in den Versen, Hannes, die du gerade gelesen hast. Und da geht es dann um, was würdet ihr sagen? Welche Kernbotschaft? Was ist Paulus in diesen Versen 4 bis 7 hier so ganz besonders wichtig? Er leitet ja ein Vers 4, das sage ich aber damit. Was ist sein Ziel?
Ja, er warnt vor Verführung. Und später werden wir dann von Philosophie und falschen Propheten und so weiter lesen. Und das ist eigentlich ein Thema im ganzen Verlauf des Kapitels. Kapitel 2 spricht eben von diesen Heretikern, welchen Hintergrund auch immer die haben mögen, jüdisch, heidnisch, synkretistisch. Und Paulus muss warnen, er muss die Leute darauf aufmerksam machen. Die haben offensichtlich falsche Vorstellungen und er möchte wieder ins rechte Lot bringen. Er möchte hier klare Aussagen über Christus machen und über andere Dinge, die ihm dann wichtig sind, eben im Hinblick auf diese Irrlehre.
Mhm. Und zum Schluss sagt er auch gleich die Lösung. Also in Jesus gegründet sein. Wenn ich dieses Fundament habe, dann laufe ich nicht so schnell in Gefahr, eben was Falsches zu sehen oder zu glauben.
Der Vers 6 macht deutlich, nicht nur Jesus annehmen, sondern auch in ihm und mit ihm leben. Also es gehört zusammen. Er sagt einfach, es macht keinen Sinn, Jesus nur anzunehmen und dann vergesse ich ihn wieder, sondern es macht nur Sinn, ihn anzunehmen, um auch mit ihm zu leben. Und letzte Woche haben wir das ja schon gehabt. Was jetzt hier in Vers 7 gesagt wird, ist in letzte Woche in Vers 23 ausgedrückt worden, wo es auch darum gegangen ist, gegründet, fest zu sein und mit ihm verwurzelt zu sein. Das wird hier jetzt wiederholt.
Ja, das scheint ein roter Faden zu sein, so wie Hannes, was du sagtest, die Sache mit den Irrlehrern ein roter Faden, gerade hier in Kapitel 2 ist. Und vielleicht erkennen wir, was du sagtest, Helmut, in Vers 6 auch schon so ein bisschen einen Hinweis darauf, um welche Art Irrlehren es sich handelt. Dass man vielleicht durchaus im Glauben, also rein in dem Fürwahrhalten Christus annimmt, aber im alltäglichen Leben das nicht zum Ausdruck kommt. Jetzt ist hier ein Kernbegriff, den man in den Versen sieht, diese Festigkeit, ein festes Fundament zu haben. Oder in Vers 5 lese ich auch von Ordnung und Festigkeit eures Glaubens. Wie gelangt man denn zu einem wirklich festen, gut geordneten Glaubensfundament?
Also ich glaube, es braucht einmal eine Grundlage. Was glaube ich? Warum glaube ich es? Und da brauche ich die Bibel, sage ich jetzt als Christ und Adventist. Andere spekulieren oder haben irgendwelche philosophischen Schriften oder Überlieferungen von irgendwelchen Gurus aus der alten Zeit. Also ich glaube, das ist eine wichtige Grundlage, dass wir die Bibel haben. Und Paulus spricht natürlich immer von Jesus Christus hier. Hier und dann auch noch im weiteren Verlauf des Kolosserbriefs. Also offensichtlich haben diese Irrlehrer auch falsche Vorstellungen über Jesus Christus. Es beginnt schon im Kapitel 1, wo er sagt, er ist vor allem und ist die Grundlage für die Schöpfung. Und dann wird er sagen, hier ist Jesus Christus, in ihm wohnt die Gottheit leibhaftig und solche Aussagen kommen da. Also ich vermute, dass da auch die Frage ist, welche Rolle spielt Jesus Christus? Also ich brauche die Bibel, ich brauche Jesus Christus. Wenn ich die zwei Grundlagen habe, dann habe ich schon ein gutes Fundament.
Ich glaube auch, Anschauen verändert. Also mit was beschäftigt mich, mit was umgebe ich mich? Und das färbt auf mich ab. Das ist ein Spiegel. Und auf der anderen Seite auch diese persönliche Offenheit, das anzunehmen. Also ein offenes Herz, ein aufrichtiges Herz, dass ich sage, ich lese etwas oder ich beschäftige mich mit etwas und ich bin auch bereit, das in meinem Leben umzusetzen und mich verändern zu lassen.
Ich bin auch bereit, mir von der Bibel oder von Jesus was sagen zu lassen, ja. Auch wenn es jetzt vielleicht eine neue Konzeption ist, die ich vorher noch nicht in meinem Kopf gehabt habe.
Oder die mir vielleicht nicht in mein persönliches Konzept passt.
Ja. Klar.
Da würde ich gerne gerade eine Frage noch mit reinwerfen, die hat genau damit zu tun. Wie mache ich das denn, dass ich einerseits ein festes Fundament habe, das nicht so leicht erschüttert wird, also Beständigkeit in meiner Glaubensüberzeugung, auf der anderen Seite aber auch die notwendige Offenheit, etwas zu optimieren, zu reformieren, zu verändern, wenn Gott mir vielleicht etwas Neues zeigen möchte, mich vielleicht sogar aufmerksam machen möchte, dass mein Fundament bisher nicht gut war. Wie kriege ich das hin, diese Balance zwischen Offenheit und Beständigkeit festzuhalten an dem, was ich habe?
Naja, im rechten Moment das Richtige. Ne? Also ja. Einmal die Offenheit und einmal das Festhalten am traditionellen, althergebrachten, das aber vielleicht eine gesunde Basis ist. Ne?
Ich meine, wir haben hier so einen Abschlussgedanken mit drin, das finde ich spannend, da steht, und seid reichlich dankbar. Das wird so als Letztes nachgeschoben. Und wir leben ja heute in einer Zeit, wo das nicht unbedingt modern ist. Man ist nie zufrieden mit dem, was man hat und will nach höherem trachten. Das klingt ja einerseits positiv, dass man das nach solchen Zielen betrachtet, aber die Leute sind nie glücklich mit dem, was sie haben. Und hier ist der Aufruf mit drin, na, aber sei dankbar. Und ich glaube, das bezieht sich auch auf das, was vorher steht, wenn wir verwurzelt und gegründet im Glauben sind, weil wir Jesus haben, dann dürfen wir darin auch dankbar sein. Und er sagt sogar reichlich dankbar. Und das ist eigentlich etwas, was gar nicht so modern heute ist, aber wenn das ein Fundament ist, dann sind wir zufrieden und glücklich und das spüren auch andere Leute dann.
Ich glaube, man kann es gar nicht so einfach von sich aus machen. Ich glaube, das ist ein Teil dieses Glaubensgeschenkes, das Gott gibt, dass wenn ich mich mit der Bibel beschäftige, ich auch offen werde dafür und andere Parameter, die vielleicht dagegen sprechen, dann nicht mehr so im Fokus stehen. Zum Beispiel, wenn ich Angst habe oder wenn ich mich bedroht fühle, dann bin ich automatisch verschlossener für etwas. Ich werde es ablocken, ohne vielleicht länger drüber nachzudenken. Oder wenn ich unter Stress stehe, dann werde ich auch nicht zu tief gehen. Und ich glaube, das Geheimnis ist auch dieses: Ich nehme mir die Zeit und in der Zeit kriege ich den Frieden und diese Weichheit des Herzens, wo Gott was reinlegen kann. Und das ist etwas, was ich von mir aus, glaube ich, gar nicht schaffe. Das in jeder Situation so runtergeholt zu werden, zu sagen, wenn ich von Herzen offen dafür bin, dann wird dieser Same aufgehen können.
Welche Rolle spielt denn die Qualität der Erkenntnis, die ich habe? Ich meine damit, würde ich dir sagen, wenn ich richtige Erkenntnis habe, dann ist das Fundament so stabil, dass mein Glaube einfach auch die schwierigsten Zeiten durchsteht? Oder ist es auch möglich, mit einer Lüge so gut zu leben, dass man einen stabilen Glauben hat?
Ja, Lüge ist jetzt vielleicht krass formuliert, aber mit einer falschen Lehre oder so kann man schon zufrieden sein. Ne? Ich meine, die Frage ist, wann muss ich bei der Basis bleiben und wann kann ich jetzt flexibel darauf reagieren, unter Anführungszeichen. Ne? Manchmal lese ich so wissenschaftliche Artikel von irgendwelchen Theologen geschrieben und das ist dann manchmal wirklich merkwürdig. Das ist ausgefallen. Und dann fragt man sich, schreibt er nur, um hier eine neue Idee in die Diskussion einzuwerfen und um aufzufallen? Das heißt, steht er über dem Wort und bildet sich jetzt ein, eine neue, wundersame Interpretation anbieten zu können? Oder stelle ich mich unter das Wort und sage, ich bin bescheiden und demütig und gebe vielleicht einmal zu, dass ich was nicht verstehe? Das ist also auch eine Frage, wie ich mit diesen Grundlagen Bibel und Jesus umgehe. Welche Motivation ich habe, wenn ich jetzt sage, ich will flexibel sein oder ich will festhalten oder bewahren. Bewahren ist ja positiv, nicht? Und das sollten wir ja auch tun.
Man könnte mit einer Lüge sehr zufrieden sein, so wie viele klar zufrieden sind mit der Evolutionstheorie. Der Stärkere gewinnt, Ellbogentechnik bis nach ganz oben.
Klingt doch super.
Und das klingt super, weil du einfach dich nicht rechtfertigen musst für das, wie du lebst, weil der Stärkere gewinnt. Mhm. Und damit kann man voll zufrieden sein, auch wenn es eine Lüge ist.
Mhm. Wir sehen in der Bibel natürlich an anderen Stellen wiederum, ich denke auch an Hebräerbrief, dass das Glaubensfundament sehr stark erschüttert werden wird durch gewisse Umstände, auch politischen Druck, die Prophetie sagt es vorher, wo dann so manche Lüge aufgedeckt wird, wo man merkt, mein Glaube ist dann doch wankend, er ist nicht so stabil, wie ich dachte. Und dann muss man in den Momenten, glaube ich, auch ganz besonders sich hinterfragen, fragen, ist da vielleicht etwas qualitativ nicht gut gebaut? Muss ich da etwas ändern in meinem Glauben? Letztlich kommen wir zurück auf das, was du eingangs schon sagtest, Hannes. Ich muss mir dann Jesus Christus anschauen, wie er in seinem Wort offenbart ist und muss einfach vergleichen, was habe ich bisher an Haltung? Manches vielleicht menschliche Tradition, darüber redet der Paulus dann auch sehr viel. Anderes wiederum wird stabiles Wort Gottes sein. Und da in solchen Zeiten muss ich dann natürlich filtern und auch reformieren.
Was hier spannend ist, die Jünger kurz vor der Kreuzigung Jesu dachten von sich selbst, dass sie gut gegründet wären. Was haben die Jesus alles versprochen? Ja. Und dann schlussendlich ist nur einer am Kreuz geblieben, Johannes selbst, der vorher schon ganz nah an ihm war. Ja. Und die mussten auch erfahren, dass es nicht so ist, wie sie dachten, dass es ist.
Ja. Das ist ein guter Hinweis. Gerade solche Krisenzeiten können uns zeigen, wie sie wirklich um seinen Glauben bestellt ist. Und Petrus sagt, ich will mit dir in den Tod gehen. Dann kommt dieser Nachsatz, so sagten auch alle. Ja, alle haben das gesagt. Und am Ende steht wirklich nur einer am Kreuz und nur einer geht mit ins Prätorium und das ist Johannes, der Jünger Jesu. Gehen wir ein bisschen weiter. Wir haben schon angefangen, darüber zu reden, über diesen roten Faden, der sich hier durchziehen wird durch das Kapitel, die Sache mit den falschen Lehren. Carmen, würdest du lesen die Verse 8 bis 12, bitte? Mhm.
Sieht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehren von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit lebhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegt, in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, den auferweckt hat von den Toten.
Also hier sehen wir eine Menge kraftvoller Ausdrücke. Wir wollen uns da noch einiges näher anschauen. Zunächst mal, wenn ich hier Vers 8 betrachte, höre ich von einem Raub. Habt Acht, dass euch nicht jemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, Überlieferungen der Menschen. Mhm. Was genau wird denn da geraubt?
Bei mir steht es anders in der Elberfelder. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und so weiter. Mhm. Ich vermute, dass er da anschließt an das, was wir in den Versen vorher schon gelesen haben. Vers 4, niemand verführe euch. Mhm. Und das ist das Gleiche, nicht? Also so wie so ein Rattenfänger. Mhm. Dass man da einer falschen Überzeugung, einer falschen Lehre nachläuft.
Mhm. Also bei mir ist noch eine Fußnote, ich habe jetzt die Schlachtübersetzung hier, dass euch niemand beraubt, da heißt es, oder einfängt, gefangen, wegführt, im Sinne der Verführung. Was könnte das denn sein, wenn wir jetzt im Raub denken oder eben ja gefangen, wegführen, wovon denn wegführen oder abbringen?
Ja, ganz zum Schluss im Vers 8 sagt er, wenn die Sache nicht Christusgemäß ist, ja. Mhm. Also wenn sie ablenkt von Christus, wenn sie ablenkt von der Bibel, wenn das eben neue Erkenntnisse, angebliche Erkenntnisse und Lehren sind, dann kann es gefährlich sein. Das heißt nicht, dass alles, was neu ist, gefährlich ist. Nicht? Wenn man jetzt eine noch bessere Interpretation zur Offenbarung zu dem einen oder anderen Kapitel finden, dann sage ich, dann haben wir einen Fortschritt errungen. Mhm. Aber wenn ich Bewährtes aufgebe und durch was Neues ersetze, das aber überhaupt nicht mehr zum Rest dazu passt, na, dann bin ich auf einer,
und es ist ja wirklich so,
in eine Falle getappt. Ne?
Wissenschaft und Glaube kann man wirklich schwer miteinander verbinden. Und gerade junge Leute, die tun sich schwer, wenn sie da wirklich auf Wissenschaftler schauen, was die entdeckt haben und welche Theorien die herausfinden. Das ist oft wirklich schwer in Einklang zu bringen mit Glaubensdingen. Und das macht es dann schwer und du kannst von den Dingen weggezogen werden.
Ne? Ich meine, die Frage ist, was meint er damit Philosophie? Ja? Philosophie, das Wort verwenden wir und meinen dann eben die großen Denker der Antike bis hin zu unserer modernen Zeit, die Philosophen sind. Aber damals, vor 2000 Jahren, im Judentum hat man das auch verwendet, um die unterschiedlichen Parteien, die Pharisäer, die Sadduzäer und so weiter zu bezeichnen. Wenn man das Judentum apologetisch verteidigend den Heiden gegenüber positiv darstellen wollte, dann hat man gesagt, das sind die Pharisäer, das ist eine Philosophenschule und die Sadduzäer ist eine andere Philosophenschule. Also es könnte auch sein, dass das eine sozusagen religiöse Konnotation hier hat.
Ich sehe hier auch noch eines im Vergleich mit Vers 23. Dort hören wir, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt, das Thema, das wir hier haben, und euch nicht abbringen lasst, was wir in Vers 8 hören, von der Hoffnung des Evangeliums, dann wäre der Gedanke, dass diese Philosophien dazu führen, dass mein Glaubensfundament zerstört, durchlöchert wird, ich vom Glauben, von der Hoffnung des Evangeliums abgebracht werde, letztlich meinen Glauben verliere. Wie auch immer genau dann diese Philosophien, diese Betrügereien aussehen, sie zerstören meinen Glauben. Und das ist das, was Paulus hier verhindern möchte.
Also im Vers 8 spricht er ja auch von den Elementen der Welt, im Vers 10 von Gewalt und Macht und weiter hinten dann im Vers 15 auch wieder von den Gewalten und Mächten. Ja, was ist da gemeint? Offensichtlich auch dieser dämonische, okkulte Bereich. Und auch das kann uns natürlich wegbringen von dem guten Fundament. Ja.
Da müssen wir nochmal drauf zurückkommen. Gleich gehen wir jetzt mal noch in die nächsten Verse, die wir schon gelesen haben. Hier ist die Rede davon, dass wir zur Fülle gebracht, Vers 10, zur Fülle gebracht sind in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Da haben wir wieder den Gedanken, Christus steht über allem, auch dem, was teuflisch ist. Er ist der Herr, hat alles besiegt und überwunden. Wir hören in Vers 11 von einer Beschneidung. Wir hören in Vers 12 von der Taufe. Wir hören, dass die Beschneidung abgelöst wurde durch diese Taufe und dass hier eine ganz, ganz mächtige Kraft wirkt. Gerade am Ende von Vers 12 hören wir, die Kraft, die in der Taufe wirkt, ist die Kraft, die Christus aus den Toten auferweckt hat. Gigantisch. Da würde ich gerne von euch wissen, ob ihr das erlebt habt. Ihr seid alle getauft. Habt ihr diese Kraft, die Tote auferwecken kann, in eurem Leben erlebt?
Naja, das zu wagen, das würde ich jetzt nicht machen. Also ich glaube, er will einfach zeigen, Jesus ist im Grab und ist tot. Normalerweise gibt es da kein Zurück mehr, ne? So rein menschlich betrachtet. Und wenn da jetzt ein neues Leben durch die Auferstehung Jesu entsteht, dann sagt er, naja, das kann bei euch auch sein. Nicht? Ihr wart in eurem alten heidnischen vielleicht Kulturkreis gefangen und tot, geistlich gesprochen tot. Ne? Und das ist jetzt sowas von revolutionär, dass es was ganz Neues ist. Also bei mir kann ich nicht sagen, dass es revolutionär war. Ich war vorher Adventistenkind, ein braves, und nachher hat sich nicht viel geändert. Ja. Aber auf das kommt es ja nicht an. Andere haben ganz andere Erlebnisse und kommen aus Betrug und Gefängnis und Drogenhandel und alles Mögliche und werden Christen. Die können das vielleicht noch besser bezeugen als ich.
Wie kraftvoll sich da was geändert hat.
Genau.
Also ich kann mich erinnern, es ist schon lange her, wo ich meine Taufe hatte, aber für mich auch als Adventistenkind war es trotzdem so, diese Symbolik und dieses Sterben und Wiederauferstehen und diesen Hinblick dann auf diese ewige Hoffnung zu haben. Und das ist für mich auch diese Kraft. Das war schon sehr prägnant. Also gerade in diesem Moment auch. Das war sehr bewusst.
Das hast du so erlebt damals
genau,
auch.
Genau, ja. Mhm. Einfach diese ewige Hoffnung. Sagen, ja. Der Tod ist hier zwar, aber nichts, was mich aufhalten kann.
Also ich habe mir es damals anders gewünscht. So als einer, der nicht getauft war, ich war auch Adventistenkind, habe ich mir gewünscht, dann so Kraft zu haben, dass ich nie wieder in Probleme falle und dass einfach da Gottes Kraft noch stärker mehr mächtig ist. Und trotzdem kann ich sagen, ich glaube, keiner von uns wird da hier sitzen heute, wenn er nicht die Kraft Gottes auf irgendeine Art und Weise erlebt hätte. Und von daher kann ich sagen, es ist nicht immer so, wie wir es uns wünschen, weil Gott auch anders arbeitet. Und es ist ein Geheimnis, warum wir uns mit manchen Dingen plagen und manche Dinge Gott uns von sofort wegnimmt. Aber das sofort wegnehmen habe ich auch erlebt. Mit manchen Dingen plagt man sich mehr, aber erlebe ich auch immer wieder Gottes Kraft, dass er unterstützt und hilft. Und ja, ich habe es erlebt und dafür bin ich Gott dankbar.
Ich stelle fest, ich habe es hier mit Adventistenkindern zu tun. Da ist ja vielleicht auch eines zu beachten, über das Paulus hier sehr deutlich spricht in Kapitel 1 hier und 2, nämlich dieses überhaupt beim Glauben zu bleiben. Offenbar ist es gar nicht so einfach, sich nicht abbringen zu lassen. Seine Macht kann auch dahingehend wirken, dass er hier bewahrend eingreift, dass unser Glaube stark bleibt, während vielleicht, und ich glaube, jeder kann hier eine Geschichte zu erzählen, viele unserer engen Freunde nicht mehr im Glauben sind, mit denen wir vielleicht im Teenie-Kreis noch gewesen sind, bei den Pfadis in der Jugend gewesen sind, vielleicht auch später noch, und die irgendwann den Glauben eben verloren haben. Dieses Fundament, diese Ordnung des Glaubens, die Festgefügte aufgegeben haben. Wir sind noch hier. Darin erkennen wir auch schon eine wunderwirkende Macht, die uns in vielen Situationen bewahrt hat vor dem Glaubensverlust. Ich möchte noch ein bisschen weiter mit euch gehen, weil hier noch ein paar Dinge auf uns warten, über die wir uns ein bisschen ausführlicher unterhalten sollten. Zunächst die Verse 13 bis 15. Helmut, willst du es lesen?
Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht, in Christus. So lasst euch nun von niemandem.
Okay. Erstmal, danke. Das andere heben wir uns noch auf für gleich. Da müssen wir ganz in Ruhe noch drüber reden. Die Verse 13 bis 15 sind so der Einstieg zu dem, was in 16 dann so als eine Art Höhepunkt erscheint, ohne jetzt zu weit vorgreifen zu wollen. Es gibt ja genügend Antinomisten in christlichen Kirchen, also solche, die gegen das Gesetz gerichtet sind. Ich rede jetzt vor allem von den 10 Geboten, insbesondere dem Sabbat, der in Vers 16 erwähnt wird. Und die Verse 13 bis 15 sind so der steile Einstieg für diese Leute. Wir sagen, schaut doch mal, hier steht es auch ganz deutlich. Christus, Vers 14, hat die Schuldschrift genommen, hat die Satzungen, die gegen uns sind, sie verstehen das Gesetz, die 10 Gebote, ans Kreuz genagelt. Mit dem Kreuz, dem Tod Jesu, sind die Gebote aufgehoben worden. Das haben wir sicherlich alle schon sehr oft gehört von anderen Christen. Manchmal kommen solche Gedanken sogar bei uns in der Adventgemeinde auf, obwohl wir eigentlich uns gerade dadurch hervortun, dass wir sagen, die Gebote sind noch zu halten. Jetzt würde ich von euch gerne wissen, was wäre denn eine nicht anti, sondern sozusagen pronomistische, also eine Auslegung, die das Gesetz, die 10 Gebote hochhält und trotzdem sagt, Paulus hat mit dem, was er hier sagt, vollkommen recht. Wie ist das zu verstehen?
Also bei uns in Vers 14 steht ja Schuldschein. Ich vermute, dass das bei euch auch so drinnen
Schuldbrief.
Steht.
Schuldschrift.
Eigentlich steht dort ein anderes Wort, wenn man es wörtlich übersetzen wollte, das Handgeschriebene. Das ist also keine Ausdrucksweise für die 10 Gebote oder das Gesetz oder die Gebote. Ja. Das Wort Gesetz kommt im Kolosserbrief überhaupt nicht vor. Ja. Ist offensichtlich kein Thema. Und es wäre sehr verwunderlich, wenn das dann so ganz isoliert hier im Vers 14 auftaucht. Das kann also gar nicht das Gesetz gemeint sein, so wie wir es verstehen. Also das Alte Testament oder eben speziell die 10 Gebote. Die Ausdrucksweise ist eine ganz andere. Ja, im Römerbrief verwendet er das Wort Nomos-Gesetz an die 75 Mal, ja, aber im Kolosserbrief 0 Mal. Also es kann nicht ums Gesetz so gehen, wie manche Christen das leider verstehen. Das ist eine falsche Interpretation. Da wird was hineingelegt, was nicht drinnen steht.
Ja? Ja, was steht denn dann da? Ich lese jetzt zumindest Satzungen. Das ist richtig, Gesetz kommt hier und auch woanders nicht vor in diesem Brief, aber Satzungen. Was ist dann damit gemeint?
Ja, das muss hier ums Zeremonialgesetz gehen. Also, dass hier durch den Tod einfach was aufgehoben ist, was vorher noch da war. Aber es können auf keinen Fall die Gebote gemeint sein, denn in Römer 7, Vers 7 sagt Paulus eindeutig, was sollen wir denn sagen? Ist das Gesetz Sünde, das erferne? Aber die Sünde erkannte ich nicht außer durch das Gesetz. Mhm. Das heißt, das Gesetz kann nicht damit gemeint sein, weil das laut Paulus nie aufgehoben wurde.
Mhm. Und es offenbar noch eine Funktion hat, nämlich die Sünde zu zeigen.
Ganz genau.
23 ist ja auch ganz klar. Ja. Funktion des Gesetzes ist die Erkenntnis der Sünde. Daran ändert sich ja nichts.
Ja. Mhm. Also es wurde nicht das Gesetz hier gelöscht. Manche sagen ja, das Gesetz wurde ans Kreuz genagelt, aber da steht nichts davon da. Ja. Es steht, der Schuldschein wurde gelöscht. Also wenn ich jemandem was schuldig war, hat man halt ein Dokument verfasst. Nicht? Und wenn man dann die Schuld zurückgezahlt hat und es wieder beglichen war, hat man das entweder zerstört oder es wurde ja mit Tinte geschrieben und es war nicht fixiert. Man konnte das einfach wieder abwaschen und neu verwenden, das Schreibmaterial. Oder man hat es mit so einem Kreuz, mit so einem X durchgestrichen. Das würde natürlich mit Kreuz und Christentum gut auch passen. Ja. Also es geht um die Schuld, die getilgt ist. Wir als Adventisten neigen auch dazu, dass wir sagen, so wie du das jetzt formuliert hast, nicht, dass wir da das Zeremonialgesetz sehen. Und wenn ich den Kolosserbrief mit dem Epheserbrief vergleiche, dann liegt der Gedanke tatsächlich nahe. Weil im Epheserbrief und im Kolosserbrief sind sehr viele ähnliche Formulierungen, dort im Kapitel 2, da im Kapitel 2, ja, wo man tatsächlich schlussfolgern kann, dass dieses Zeremonialgesetz eine Hürde war zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen und so eine Trennmauer, die gestört hat und die aus dem Weg geräumt werden musste. Und wenn ich jetzt sage, okay, Paulus schreibt beide Briefe gleichzeitig, hat gleiche Gedanken und Formulierungen, dann macht es tatsächlich Sinn.
Dann würde mich noch interessieren, was wir zu Vers 15 sagen können. Hier kommen wir jetzt wieder zu den Begriffen, die vorhin schon genannt wurden, Herrschaften, Gewalten, die entwaffnet werden. Christus stellte sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Was ist da am Kreuz geschehen, dass Herrschaften und Gewalten entwaffnet und an den Pranger gestellt hat?
Ja, ich glaube, Satan ist Herrscher, Monarch dieser Welt. Und alle Dämonen, alles, was damit zu tun hat, wurden da ja in ihre Schranken gewiesen, weil er über sie triumphiert hat.
Mhm. Ich meine, weiter unten im Vers 18 spricht Paulus von diesen Heretikern, da spricht er von Anbetung von Engeln. Mhm. Das ist also irgendwie merkwürdig. Im Judentum hat man die Engel normalerweise auch nicht angebetet. Ja. Aber diese Gewalten und Mächte aus dem Vers 15, ich sage eben, die gehören auch zum Vers 8 und zum Vers 10 dazu, das sind offensichtlich diese dämonischen Kräfte. Und Paulus muss wahrscheinlich aufgrund des Hintergrunds, den wir nicht so gut kennen, ihnen sagen, Freunde, die sind nicht gleichwertig auf einer Ebene mit Jesus Christus. Christus ist im Neuen Testament immer der Stärkere. Also nicht so Yin, Yang, beides gut und böse, irgendwo gleich stark. Nein, Christus ist immer überlegen und zwar deutlich überlegen. Und dann im Vers 15 bei mir steht ja, er hat sie im Triumph über sie gehalten. Da denkt man so an römische Triumphzüge, nicht, wenn der Feldherr siegreich zurückkommt, ne, dann hat man das gefeiert. Und so sind die bösen Mächte einfach schlussendlich endgültig besiegt, auch wenn sie jetzt noch am Wirken sind.
Ja, sie sind am Wirken, aber sie sind endgültig aus dem Himmel rausgeworfen worden. Ja. Nach dem Kreuzestod hat der ganze Himmel gezeigt, die haben dort nichts mehr verloren. Und es war jedem Himmelsbewohner klar, dass die jetzt, wie es hier steht, entkleidet sind und so öffentlich zur Schau gestellt und jetzt weg mit ihnen.
Also in der Antike war man ja sehr abergläubisch und auch ängstlich. Man hat sich gefürchtet vor diesen Sachen. Sogar im Judentum hat man von den Dämonen Angst gehabt, wahnsinnig, panische Angst. Ja. Und Paulus sagt, kein Problem, sie sind besiegt. Genau. Wenn du dich auf die Seite von Jesus Christus schlägst,
einfache Lösung,
dann kann gar nichts mehr passieren. Ne? Das ist also auch Ermutigung im Grunde.
Du hattest schon angesprochen, Hannes, wie ähnlich Kolosser und Epheser sind in vielen Formulierungen. Tatsächlich haben wir das auch in Epheser 6, Vers 12. Ich lese mal vor, da heißt es, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften und Gewalten. Das, was wir hier auch gerade haben in dem Vers, gegen die Herrschaften und Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Also wenn wir das mit dazu nehmen, denke ich, können wir sagen, wir sind auf dem richtigen Weg, Herrschaften, Gewalten, damit sind nicht so die weltlichen Fürsten und Könige gemeint. Die mögen in der Gewalt der Finsternis sein und in dem Sinne auch repräsentativ. Aber hier geht es um viel mehr als das. Mhm. Ich glaube, Paulus möchte unseren Blick weiten. Er sagt in Vers 13 und 14, diese Schuld, die ist getilgt, das ist das, was wir ganz offensichtlich am Kreuz sehen. Da gibt es auch Dinge, die sind unsichtbar geschehen. Der Triumph über Satan, der Tod wurde überwunden, dem Tod wurde sein Stachel gezogen. Christus ist nach der Auferstehung ja sogar mit einzelnen, mit vielen Heiligen in den Himmel aufgefahren, die als eine Art Erstlingsfrucht oder, du hast gesagt, bei Triumphzügen, bei Römischen war es ja oft so, man hat Gefangene mitgenommen, zu zeigen, wir haben diese Völker unterjocht, wir sind stärker.
Auch stärker.
Ja, wo Christus zeigt, er ist stärker als der Tod. Er hat die Gefangenen Satans befreit und mit in den Himmel genommen. Und damit hat er Satan letztlich an den Pranger gestellt und zum Spott gemacht.
Ja. Das ist ja so ein Paradoxon. Nicht? Jesus stirbt am Kreuz. Scheinbare Niederlage. Ja? Und wenn man das bei Ellen White liest, das ist immer sehr beeindruckend für mich. Nicht? Und Satan hat scheinbar wirklich geglaubt, jetzt hat er gewonnen. Ja? Und dann durch die Auferstehung ist auch ihm sofort klar gewesen, das war ein Pyrrhos-Sieg, nicht? Das war ein Scheinsieg.
Damit hat
das
hat alles nicht funktioniert.
Ja? Und er ist verloren, er ist besiegt. Ja?
Ich finde
endgültig.
Ich finde es so bemerkenswert, Ellen White beschreibt ja, dass Satan seine Engelheere um das Grab Jesu gelagert hat, damit er für immer von den Banden des Todes festgehalten werden würde. Und wenn ich mir das so vorstelle, denke ich mir, wie lächerlich das ist, dass Satan glaubt, er könnte den Fürst des Lebens, der nach 1. Timotheus 6, 16 das Leben in sich selbst hat, dauerhaft im Tode halten. Und dann beschreibt sie, dass ein einziger Engel kam. Vermutlich ist es Gabriel gewesen. Und das ganze Heer Satans flieht. Ein einziger Engel, das ganze Heer Satans. Dieser Gegensatz. Und da denke ich mir, wie lächerlich sich Satan gerade gemacht hat mit dieser Aktion. Ein Engel kommt und alles ist klar. Und Jesus wird rausgerufen und nimmt noch so viele von seinen Leuten mit, um zu zeigen, am Ende komme ich noch einmal und dann werde ich sie alle mitnehmen. Also da habe ich den Eindruck, was wir hier haben, ist eben viel mehr als nur Schuld ist getilgt. Er hat Sieg errungen über alle Mächte, die wir gar nicht begreifen können in ihrer Macht. Gehen wir ein bisschen weiter. Jetzt kommen wir nämlich zu etwas, das uns als Adventisten immer wieder beschäftigt. Vers 16 und ich würde jetzt noch ein bisschen mit dazu nehmen, 16 bis 19. Hannes, würdest du es lesen?
So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind. Der Körper selbst aber ist des Christus. Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches und nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst.
Also hier kommt wieder dieser rote Faden auf. Es geht wieder um Dinge, die mit Ehrelehrern zu tun haben. Vers 18 hatten wir vorhin ja schon angesprochen. Jetzt geht es mir speziell um Vers 16. Also das ist doch etwas, wo man wirklich Adventisten scheinbar leicht angreifen kann. Ja, lasst euch nicht richtig wegen Speise oder Trank. Wir halten Levitikus 11, die Speisegebote, wie können wir nur, ja. Abgesehen davon, dass es nicht um Getränke dort geht. Es geht um Speisen, ja. Oder wegen bestimmter Feiertage, Neumondfeste oder Sabbate. Gut, wir halten keine Feiertage und Neumonde, aber wir haben doch die Sabbate jede Woche wieder, 52 im Jahr. Was würdet ihr dazu oder was habt ihr darauf schon geantwortet, wenn ihr damit konfrontiert wurdet, dass dieser Vers doch ganz klar zeigt, entlarvt gewissermaßen, dass wir falsch liegen?
Also zuerst einmal würde ich sagen, sollte dieser Text tatsächlich gegen den Sabbat sprechen, wie manche oder viele behaupten, dann wäre es der einzige Text im Neuen Testament. Mhm. Alle anderen Texte sprechen zugunsten des Sabbats. Denkt man an die Evangelien, Jesus ist der Herr des Sabbats und lauter so Sachen. Ja. Das wäre also sehr auffällig und das wäre eigentlich nicht kompatibel mit dem Rest des Neuen Testaments. Das wäre einmal ein erster Ansatz, dass ich sage, der würde völlig aus der Rolle fallen, dieser Text. Das kann gar nicht dazu passen. Ja. Mhm. Noch dazu würde ich sagen, wo spricht denn Paulus sonst noch vom Sabbat? Nirgends. Das war kein Thema. Warum sollte er hier dieses Thema anschneiden? Über Beschneidung, über solche Sachen, da wurde viel diskutiert und da lesen wir wahnsinnig viel bei Paulus, aber nicht über den Sabbat. Das war kein Thema. Ja, warum nicht? Weil sowieso für alle klar war, das ist der richtige Tag. Ne? Ja. Also das wäre einmal ein erster Ansatz, um Grundsätzliches zu klären.
Ja, und das Zweite, was dann kommt, ist alles, was hier miteinander aufgezählt wird. Wir haben Speise, Trank, wir haben andere Feiertage, wir haben Neumonde. Und da muss man sich fragen, wozu haben diese Feste im Alten Testament gedient? Und hier sieht man, dass diese Feste, und das wird ja dann später auch gesehen, dass das tatsächlich ein Schatten ist. Und jetzt geht es um das Zukünftige. Mhm. Man hat hier wirklich den Eindruck, dass Jesus am Kreuz alles das, was da auf ihn hingewiesen hat, alle Feste, die zugunsten von ihm gefeiert wurden, mit seiner Kreuzigung abgetan wird, dass jetzt hier wirklich ein neues Zeitalter anbricht, dass man diese Art der Gesetze nicht mehr braucht, weil Jesus das in ihm vollkommen gemacht hat und das jetzt tatsächlich damit abgetan wurde. Und es ist ja spannend, es wird ja nicht von dem Sabbat geredet, sondern von Feiertagen und den Sabbaten, was auch deutlich macht, dass es eben diese Feste waren, die darauf eben hingewiesen haben im Alten Testament, bis dahin, wo eben Jesus das Opfer wird und all diese Dinge vom ganzen Stiftshüttensystem mit dem eben abgeschafft wurde.
Da muss man beachten, dass es eben in dem jüdischen Festzyklus auch Feste gab, bei denen ein Sabbat im Sinne der Ruhe gefeiert wurde, ohne dass auf den siebten Tag Sabbat fallen musste, sondern war dann einfach fest vorgegeben, 10. Tag des 7. Monats zum Beispiel, großer Versöhnungstag. Ja. Und dann war das ein heiliger Ruhetag, ohne dass es siebenten Tag Sabbat war. Mhm. Trotzdem als Sabbat, sogar hochheiliger Sabbat, Sabbat Shabbaton, bezeichnet. Das muss man unterscheiden. Also muss man sich fragen, von welcher Art Sabbat spricht Paulus hier? Du hast was Wichtiges erwähnt, ich möchte es mal hervorheben. Ja. In Vers 17 direkt, wie so oft in der Bibel, ja. Direkter Kontext hilft am ehesten, Probleme zu lösen. Wir haben in den Versen vorher das Kreuz und was dort geschieht. Mhm. Und wir haben in Vers 17 Christus, auf den diese Dinge hinweisen. Sein Kreuz, sein Opfer. Und dann liegt natürlich nahe anzunehmen, dass Vers 16 von den verschiedenen Festen, Feiern, Zeremonien spricht, in denen Opfer dargebracht wurden, die auf Christus deuten. Der Sabbat deutet nicht auf Christus. Der Sabbat weist zurück auf das, was Christus in der Schöpfung getan hat. Mhm. Vielleicht noch voraus auf die Neuschöpfung, das kann man auch sehen, aber nicht auf seinen Kreuzestod. Den Sabbat gab es auch ganz ohne Sünde und ohne Kreuz, das wegen der Sünde notwendig wurde.
Genau, das wäre absolut singulär, dass der Sabbat hier in die Zukunft schaut. In den 10 Geboten lesen wir Gedenke, da schauen wir zurück in die Vergangenheit. Ja. Also das passt nicht zu der Theologie des Sabbats, so wie wir sie von der Bibel her kennen. Mhm. Ich meine, wir als Adventisten haben natürlich immer mit diesem Text ein bisschen gerungen und versucht, irgendwelche Interpretationen zu finden. Ich meine, Bakioki hat zum Beispiel gesagt, er hat ja viel auch über den Sabbat geschrieben, so richte euch nun niemand wegen Speise und Trank und Sabbat, niemand richte euch, weil ihr den Sabbat haltet. Der dreht einfach den Spieß um. Ne? Habe ich mal gedacht, ja, es ist sehr elegant, aber vielleicht doch noch nicht die richtige Lösung. Ja. Aber klassischerweise haben wir ihm gesagt, diese Feste, Neumonde und Sabbate sind eben aus 3. Mose 23 diese Dinge, die dort erwähnt werden. Und die haben tatsächlich mehr diesen zeremoniellen Charakter und sind also nicht der wöchentliche Sabbat. Der ist dort nicht gemeint in 3. Mose 23. Andere Adventisten haben aber auch eine andere Argumentationslinie vertreten, haben gesagt, diese Kombination Fest, Neumond, Sabbat, die gibt's im Alten Testament an etlichen Stellen und an manchen, nicht an allen, aber an manchen dieser Stellen werden auch ausdrücklich die Opfer, die an diesen Tagen gebracht werden, erwähnt. Das heißt, es geht nicht um die Tage, die abgeschafft werden, sondern um die Opfer, die damit verbunden waren. Das Problem ist, das Wort Opfer kommt da in dem Kontext leider nicht vor. Also ich kann mit beiden Argumentationslinien gut leben. Beides sind in sich schlüssig und haben Argumente zu ihren Gunsten.
Ich könnte mir vorstellen, dass hier opferbewusst nicht verwendet wurde. Einerseits ist es inkludiert, andererseits weisen ja die Feste an sich auch ohne das Opfer schon auf gewisse Ereignisse hin, die im Heilsplan mit Jesus Christus verankert sind oder erfüllt sind.
Die Opfer wären natürlich schon ein Schatten gewesen. Ne? Das wird ja zu den Opfern natürlich gut passen.
Vielleicht erwähne ich auch noch Texte, auf die wir uns dann da gerne gründen. Hosea 2, Vers 13 zum Beispiel, Hesekiel 45, Vers 17, wo wir auch diese Auflistung haben, verbunden mit diesen jüdischen Festen bzw. Opfern. Also ich denke, da befindet man schon auf sehr sicherem biblischem Fundament. Schauen wir noch einen Moment weiter. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ein bisschen können wir uns noch ansehen.
Darf ich zu dem Vers 16 noch einmal was sagen? Ich habe einmal einem Studenten den Auftrag gegeben, in allen wissenschaftlichen Kommentaren der Bibliothek nachzulesen, was die nicht-adventistischen wissenschaftlichen Kommentare dazu sagen. Er war überrascht. Kein einziger hat behauptet, dass durch diesen Text der Sabbat abgeschafft worden wäre. Das ist jetzt die nicht-adventistische wissenschaftliche Sicht. Der Volksmund, der Mann von der Straße, der eben nicht so theologisch geschult ist, der liest heraus, dass der Sabbat abgeschafft ist. Aber das ist nicht die hohe wissenschaftliche Theologie. Also auch das spräche zu unseren Gunsten, dass der Text nichts mit einer Abschaffung des Sabbats zu tun hat.
Denen wird bewusst gewesen sein bei genauer Untersuchung, dass das einfach nicht wirklich haltbar ist. Ja, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Ich habe gesehen, die Zeit wird nicht mehr genügen, um noch die letzten Verse zu behandeln. Denen würde es wieder um gewisse menschliche Satzungen oder Bräuche gehen, Traditionen, die das überlagern, was Gott wirklich möchte, auch ein falsches Gottesbild geben, wenn man es als von Gott gewollt verkauft. Und dann hören wir in Vers 23 noch, dass das durchaus zur Kasteiung des Leibes führt, aber auch zur Befriedigung des Fleisches. Also dass man eine gewisse Befriedigung erfahren kann, indem man sich Lasten auferlegt, die aber nicht von Gott kommen. Nehmen wir das einfach noch als einen Gedanken mit, dass Paulus hier davor warnt, auch wenn wir jetzt nicht genau identifizieren können, was genau das Problem damals gewesen ist. Vermutlich ist auch gut so, einfach ein Prinzip zu haben. Da müssen wir uns selbst immer wieder prüfen und fragen, was wäre das in unserer heutigen Zeit, wo wir in dieser Weise vielleicht gefährdet sind.
Also es sind definitiv asketische Züge, die Paulus ablehnt. Und dann geht offensichtlich diese Freude in Christus verloren und das will er nicht.
Richtig. Und das beeinträchtigt ja nicht in unserem persönlichen Glauben. All die Lasten, die wir uns auferlegen, beeinträchtigen auch diejenigen, deren Lasten wir vielleicht tragen sollten, die wir uns kümmern sollten. Ja, da müssen wir vorsichtig sein. Ich danke euch für eure spannenden Gedanken, die ihr mit mir geteilt habt. Liebe Zuschauer und Zuhörer, ich hoffe, es ist auch für euch zum Segen gewesen. Wenn es hier noch Aspekte gibt, vielleicht gerade in den letzten Versen, wenn es um diese selbst auferlegten Lasten geht, wenn ihr das gerne noch mit uns teilen wollt, dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde zum Abschluss gerne noch ein Gebet hören. Carmen, würdest du es mit uns sprechen? Danke.
Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du da bist, dass du mit uns gehen möchtest hier. Ich danke dir, dass du uns nicht allein lässt in dem, was wir zu erleben, zu erledigen haben, dass du uns die 10 Gebote gibst als Fundament. Hilf du, dass wir das studieren, dass wir dein Wort studieren, dass es uns hilft, auf deinem Weg zu wandeln, mit dir gemeinsam. Ich danke dir, dass du uns auch die Zeit dafür schenkst, gerade heute am Sabbat, dass du uns mit uns Gemeinschaft haben möchtest. Hilf du, dass wir diese Geschenke, die du uns gibst, dass wir sie annehmen, damit du uns ausrüsten kannst für alles, was noch auf uns wartet, dass du uns stärken kannst durch deinen Geist und uns zu dir hinführen möchtest. Ich danke dir dafür, für diese Gewissheit, für diese Perspektive und für die Liebe, die wir dadurch immer wieder erfahren dürfen. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen